Kapitel 9 und heute wollen wir das Kapitel einfach abschließen, zum Ende kommen. Und diese acht Verse, Kapitel 8 und 9 gehören sozusagen zum dritten Teil des Matthäusevangeliums. Wir haben ja angefangen, am Anfang haben wir gesagt, das Matthäusevangelium hat so eine gewisse Struktur. Da gibt es immer den Erzählteil und dann hält Jesus eine Lehre. Da war die erste Lehre, war die Bergpredigt. Nachdem die Bergpredigt vorbei war, so schließt auch dann dieser Abschnitt, dann geht das los mit verschiedenen Erzählungen und Erlebnissen von Jesus, was auch einen Hauptteil hat. Und wenn dieser Hauptteil abgeschlossen ist und der schließt dann im Kapitel 9 ab, geht es wieder mit einer Lehre, die Jesus hält an seine Jünger und das finden wir dann in Kapitel 10 und Kapitel 11 wieder. Somit schließen wir heute mal diesen Erzählteil von dem zweiten Erzählteil und aus dem Kapitel 9. Und um diesen Abschluss des Kapitel 9 und diesen Erzählteil besser zu verstehen, wollte ich mal kurz wiederholen, um einfach die Tiefe der Verse, die wir lesen, noch besser zu verstehen und zu verinnerlichen. So ging es mir zumindest beim Lesen. Ich merke, ich werde nochmal zurückgehen und betrachte nochmal Kapitel 8 und 9. Was war uns da wichtig? Worum ging's? Was wollte Matthäus eigentlich seinen Landsleuten, den Juden eigentlich so deutlich machen, wenn sie diese Abschnitte lesen? Und wir haben ja gesagt, dass Matthäus, dass das Anliegen des Matthäus mit diesem Abschnitt war, den Menschen zu zeigen, dass Jesus der König hat und dass dieser König Macht hat über alles in unserer, was uns umgibt. Und angefangen damit, dass er gesagt hat, er hat Macht über sämtliche Krankheiten, über Aussatz, Lähmung, Fieber und so weiter. Dass er Macht hat über die übernatürliche Welt der Dämonen. Ja, dass er über die Natur Macht hat, die Sünde zu vergeben. Macht hat, Menschen einfach mit einem Wort zu berufen. Zu sehen, so ein Matthäus, und zu sagen, ne, folge mir nach. Und nur durch dieses Wort steht derjenige auf und folgt Jesus. Ja, was für eine Macht. Wer könnte das machen? Dann, dass Jesus Macht hat über die Traditionen, die sich eingeschlichen haben und dass Menschen zum Beispiel das Fasten einfach so machen, weil es mittlerweile Tradition geworden ist, um des Fastens willen. Und dass Jesus den zeigt, hört mal, das Fasten, es geht um mich. Wenn ich da bin, dann braucht ihr nicht fasten. Denn ich habe die Macht darüber, denn ich bin Gott, ich habe das eingesetzt. Wenn ich da bin, brauchst du das nicht machen. Ich habe die Macht darüber, Dinge einzuführen, aber auch abzusetzen. Dann sehen wir, dass er Macht hat über Hoffnungslosigkeit und Tod. Ja, dass er selbst einen Toten auferweckt. Dann, wo Hoffnungslosigkeit herrscht, vielleicht diese Frau, die seit Jahren diesen Blutfluss hatte und nie davon los wurde, einfach hoffnungslos war, von der wir gehört haben. Letztes Mal, Macht über Finsternis, Blinde gesund zu machen. Dann Macht über die Stummheit und so diese Machtdemonstration. Und all das hat Jesus jetzt diesen Menschen gezeigt. Menschen, die ihm gefolgt sind, Menschen, die das auch gehört haben. Und wenn wir jetzt zurückblicken und uns schauen, wie waren die Reaktionen der Menschen nach all den Wundern und diesen Machtdemonstrationen, die Jesus ihnen gezeigt hat? Wie waren die Reaktionen der Menschen? Ich glaube, die wenigsten erkannten ihn als den, der er wirklich war, oder? Hat das alles etwas gebracht, dass Menschen erkennen konnten, oh ja, endlich, der Messias ist ja da. Wir waren vorbereitet, wir warten auf Messias und jetzt macht er das, also ist er das. War das so? Das war alles andere. Die wenigsten haben ihn erkannt als Messias. Ja, wir lasen irgendwo mal, ja, irgendein Mensch, der große Macht hat. Aber kaum einer als Messias erkannt wurde. Und unter anderem, woran lag das denn? Woran lag das denn? Und ich glaube, ein der Gründe war das, dass selbst diejenigen, die das wissen müssten und ich glaube in ihrem Inneren tief wussten, was dort geschieht, und zwar die religiösen Führer, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die das gesehen haben und die ständig Jesus auch gepiesackt haben, immer herausgefordert haben, Fragen gestellt haben, ja, selbst die haben ihn als Messias nicht erkannt, nicht erkennen wollen, und das ist so weit gekommen, und das haben wir letztes Mal, hat uns ja Martin sehr gut dargestellt, der Schlusspunkt letztendlich war, dass sie ihn sogar abgelehnt haben, war das eine, aber sogar ihm das, was er getan hat, was zugeschrieben haben, dass er was? Ja, dass das, was er tut, nicht von Gott kommt, sondern das, was er macht, das macht er mit bösen Geistern. Das muss man sich erst mal vorstellen, was da geschehen ist. So, was müsste eigentlich die Reaktion sein von Jesus an dieser Stelle? Er müsste sich eigentlich, ja, abwenden, jetzt schon, aber er tut nichts. Jesus erlebt etwas in seinem Volk, worüber er, denke ich, sehr, sehr traurig war. Und zwar von den Juden. Die Juden, das Volk Israel, sollte ein Missionsvolk sein. Sie sollten das Licht Gottes in die Welt hineinleuchten. Und die Führer Israels, die Schriftgelehrten und Pharisäer, was mussten sie machen? Sie haben eine Aufgabe bekommen. Lesen wir Jesaja 60, 1 bis 3. Kannst du das projizieren, Johann? Jesaja 60, 1 bis 3. Da steht Folgendes. Das war deren Aufgabe. Jesaja 60, 1 bis 3. Wir kennen diese Verse. So, und da sagt Gott zu wem? Zum Volk Israel. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und dann, und die Heiden werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Das war die Aufgabe des Volkes Israel. Und dieses Licht haben die normalerweise, ja, sollten die das kennen, ja, von, weil sie das studiert haben, das Alte Testament. Und deren Aufgabe war, das Volk für dieses Licht vorzubereiten. Denn wenn das Licht plötzlich scheinen kommt, dieser Jesus, dann sollten sie das erkennen, dieses Licht. Und dann soll dieser Messias erkannt werden. Doch Israel hat völlig versagt. Und selbst als Jesus da war, das eigentliche Licht, und er war jetzt da, und ich weiß nicht, wie viel Zeitraum das genommen hat, diese Machtdemonstration, und Jesus leuchtete in voller Kraft, mit voller Macht und Herrlichkeit, aber die Menschen um ihn herum haben dieses Licht nicht erkannt. Unter anderem warum? Weil die Verantwortlichen nicht in der Lage waren, sie darauf vorzubereiten. So, und jetzt stellt euch vor, jetzt aus dieser Perspektive lesen wir jetzt den Text aus Matthäus 9, die letzten Verse, ab Vers 35. Matthäus 9, Vers 35. Folgende Verse. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber die wenigen sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Keine unbekannte Worte für uns. Wenn wir das mal diesen Text mal zusammenfassen würden, worum geht es in diesem Text? Was ist das Thema dieses Abschnitts? Wie würden wir es zusammenfassen? Was will Jesus hier deutlich machen? Sagt ruhig lauter. Ja, wie würden heutzutage, was würden wir dazu sagen? Das ist eigentlich ein, welchen Auftrag gibt er hier? Eigentlich so eine Art Missionsbefehl, Evangelisation. Weil er hat doch ein Ziel damit. Weil bis jetzt hat er so viel gemacht, so viel geleuchtet. Aber scheinbar ist das Licht nicht angekommen. Sie haben immer noch den Herrn nicht erkannt, immer noch nicht angenommen. Das Ziel ist doch an dieser Stelle, dass Menschen doch endlich ja, das Evangelium hören und Jesus als Messias annehmen. Es ist eine Art Missionsbefehl. Und Jesus versucht das mit zwei Bildern zu verdeutlichen, wie wichtig das ist, der Ernst der Lage. Und er nutzt dafür zwei Bilder. Welche Bilder nutzt er? Das ist Jesus. Das ist so schön, dass er uns so alles so greifbar macht. In diesem Text nutzt er zwei Illustrationen. Welche? Warum ist es notwendig, Mission zu betreiben? Warum ist es notwendig, rauszugehen und zu evangelisieren? Die frohe Botschaft zu verkündigen. Erstens, erstes Bild. Also, es gibt Schafe und Schafe, Hirte. Und die Schafe haben keine Hirten. Was passiert, wenn Schafe keinen Hirten haben? Die laufen auseinander. Ja? Jemand sagte mal, ja, dann machen sie nur dummes Zeug. Ja? Die laufen irgendwo hin. Das Schlimme ist, die laufen nicht einfach so hin, die verirren sich. Die verirren sich so weit, dass man die gar nicht holen kann, nicht einholen kann. Die verirren sich so weit, dass der Hirte sich, das sind nicht mal die Hunde, die Schäferhunde sie mal vielleicht finden, aber der Hirte muss sich auf den Weg machen. Der muss sich dreckig machen. Alles auf sich nehmen, um die Schafe wiederzuholen. Das zweite Bild, was er nutzt, ist Ernte. Was ist mit der Ernte? Die Ernte ist, sie ist reif. Ihr Lieben, was passiert mit der Ernte, die reif ist, wenn man sie nicht erntet? Die geht kaputt, da ist Not. Versteht ihr, was Jesus hier war, was für Anliegen bei Jesus war? Leute, die Ernte ist reif. Ja? Und da ist große Not. Das Ganze muss geerntet werden. Und was war die Motivation für Jesus, dieses auszusprechen und das auch so rauszusagen und diese Bilder zu nutzen? Wir lesen in diesem Text, weil er die Menschen um sich herum gesehen hat. Es war notwendig. Er hat ihren Zustand gesehen. Und wir lasen jetzt nun in Vers 35, und das hat mich so bewegt, ihr Lieben, an der Stelle, wo Jesus gemerkt hat, so viel hat er gemacht und er bekommt eine Ablehnung. Letztes Mal hat ja Martin damit beendet, ja, so, wo der abgelehnt wurde, sogar sagt, das, was du machst, das treibst du mit Beelzebub aus. Was lesen wir? Und Jesus ging ringsum, ging weiter weg. Und was macht er? Durch Städte und Dörfer und macht das, wofür er wiedergekommen ist. Er ging aus und wir lesen den Vers fast genauso wortwörtlich, wie wir den in Kapitel 4, Vers 23 schon mal gelesen haben. Genauso steht das in Vers 4, Vers 23. Und er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Jesus geht weiterhin und tut seinen Dienst. Er lehrt, predigt und heilt. Vielleicht an dieser Stelle mal eine kurze Frage. Warum wird das hier an dieser Stelle erwähnt und immer wieder, dass Jesus einmal lehrte und er predigte? Wo ist der Unterschied dazwischen, zwischen Lehren und Predigen? Vielleicht in diesem Fall bei Jesus. Ein dreifaches Amt Jesu. Er lehrte, predigte und heilte. Hat jemand eine Idee? Ja, wir lesen also, er lehrte in den Synagogen, ja, und predigte, steht da, ne? Er lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich. Ja? Also, man merkt, also er nahm sich Zeit, er ging direkt in die Synagogen. Und was kann man davon ausgehen? Was hat er schon als 12-Jähriger in der Synagoge gemacht? Fragen gestellt auch und unter anderem auch ausgelegt. Ja? Er lehrte sie. Er erklärte ihnen vieles. Er nahm das Wort, versagte ihnen, da ist es so geschrieben, so ist es aber. Und zum Lehren gehört auch dieses Wort, das er ihnen auch vorgelebt hat. Ja? Er lehrte. Wenn einer lehrt, dann hat es damit zu tun, dass es nicht nur leere Worte sind, ja? Erklärende Worte, aber auch Vorleben. Das tat er ja auch. Ne? Er ging und lebte mit ihnen so, dass sie ihn hören konnten und auch sehen können. Beim Predigen lesen wir jetzt. Und er predigte das Evangelium von dem Reich. Was könnte das sein? Jetzt im Vergleich bei Jesus. Er ging raus und vielleicht können wir sagen, was tat Johannes der Täufer? Er proklamierte, er verkündigte laut auf den Straßen, nicht nur in Synagogen lehren, sondern er verkündigte, dass das Reich Gottes kommt. Er rief zu Buße durch die Predigt. Ganz deutlich wies er dann auf das Reich Gottes hin, weil darauf haben ja die Leute gewartet. Und er verkündigte das laut auf den Straßen und nicht nur in den Synagogen. Und damit, und diese Kombination, ja, das hat ihm nochmal legitimiert, ihn einen Propheten zu sein, auf den die Menschen ja auch gewartet haben. Denn ein Prophet lehrt und verkündigt. Und wann ist der Prophet erst der Prophet Gottes wirklich? Wenn das, was er sagt, was er lehrt und was er verkündigt, auch eintrifft und geschieht. Und das ist ja alles wieder geschehen. Er hat nicht nur erzählt, sondern er hat es auch sofort erfüllt von dem, was er erzählt hat. Die Heilungen, die waren letztendlich das Zeichen dafür. Jesus geht jetzt raus und macht es weiter, verkündigt und hört nicht auf. Was für ein gnädiges Handeln Jesu uns Menschen gegenüber, ne? Dass er da auch nicht aufgegeben hat. Und ich glaube, da merkt man so viel auch in unserem Leben noch. Wie oft denken wir, Mensch, dass Jesus noch so viel, oft wenn wir zurückblicken in unser Leben, dass Jesus mich nicht aufgegeben hat. So oft ging ich hin und hörte das und hörte das und hörte das. Und irgendwann mal würde man sagen, man gibt es ja auf, aber nein. Gott, Jesus hat uns selber hier vorgelebt, dran zu bleiben, trotzdem noch zu verkündigen und zu erzählen von diesen großen Taten. Und dann kommen wir zu Vers 36. Er tut es weiter und sicherlich war das nicht das erste Mal, dass das geschah, was hier beschrieben wird. Aber in dieser Stelle war das wichtig, dass Jesus das seinen Jüngern deutlich gezeigt hat. Und wahrscheinlich hat er ihnen das auch richtig gesagt und geäußert. So beschreibt es hier der Evangelist Matthäus. Und da lesen wir in Vers 36. Und als er das Volk sah, geschah etwas in Jesus. Etwas, was wir eigentlich nur in den Evangelien beschrieben. Dieses Wort kommt nur in den Evangelien vor. Da lesen wir, und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn. Ja? Dieses Wort jammern, dachte ich, ist für uns eigentlich so eher ein bisschen negativ belastet, ne? Wenn wir sagen, ach, jammer nicht so viel rum. Ja? Das Jammern haben wir so ein bisschen, naja, so ein bisschen dieses Klagen und negativ belastet. Aber hier das Wort jammern, kommt aus dem griechischen Stammbaum, bedeutet, kommt so ein bisschen mit dem ähnlichen Wort wie Eingeweide. Das heißt, das Innere des Menschen, was sich hier befindet. Und diese Konstellation des griechischen Wortes an dieser Stelle beschreibt ein tiefes Mitgefühl. Also ein tiefstes Mitgefühl, was man überhaupt äußern kann, von sich geben kann. Ja, also für uns im Deutschen ist es schwierig, das so zu beschreiben. Und ihr merkt, wenn wir verschiedene Übersetzungen jetzt vergleichen würden, die einen zum Beispiel versuchen, das zu beschreiben, und ein tiefes Mitgefühl überkam ihn. Und ein tiefes Erbarmen kam über Jesus. Und Luther, der benutzt das Wort, es jammerte ihn. Ein Mitleid und Erbarmen, das den Menschen im Tiefsten erschüttert. Es erschütterte Jesus im Tiefsten. Wir lesen das, wie gesagt, nur in den Evangelien, wenn es der Zustand beschrieben wird. 5-mal in Matthäus, 4-mal in Markus, 3-mal in Lukas. Und meistens wird das immer auf Jesus angewandt. Ein paar Mal auch mal in den Gleichnissen, aber meistens auf Jesus. Und wenn wir das, die Evangelien dann vergleichen, dann finden wir, in welchen Situationen jammerte es ihn. Da, wo Menschen Schmerzen hatten. Ja, wo jemand einen Zustand beschrieben hat, wo Schmerzen waren. Und da hieß es plötzlich, ja, wie zum Beispiel Matthäus 14:14, dass es Jesus jammerte, als er das gesehen hat, dass jemand so gelitten hat. Oder wenn jemand in tiefster Trauer und Trübsal war, dann steht das sofort, und es jammerte Jesus. Ja? Oder wenn Menschen Hunger hatten, als die 5000 ihnen dazugehört haben, bei der Speisung der 5000, und da heißt es, als Jesus sie gesehen hat, wie sie Hunger hatten, da jammerte es ihn. Ja? Oder wenn Menschen ausgestoßen und verlassen waren, besonders Menschen wie so Aussätzige, wenn Jesus diese Leuten gesehen hat, wie sie gelebt haben, dann lesen wir, und es jammerte Jesus. Oder in unserem Fall lesen wir, als Jesus gesehen hat, in was für einer Verwirrung und Durcheinander die Menschen sich befanden, dann jammerte es ihn. Warum jammerte es ihn? Er sah den Zustand des Menschen. Lieber Zuhörer heute, ich weiß nicht, in welchem Zustand du dich befindest, aber ich habe bewusst diese Dinge mal vorgelesen. Wenn du vielleicht heute auch in tiefer Trauer bist, wenn du dich verlassen fühlst von Menschen um dich herum, wenn du Schmerzen hast, aufgrund der Krankheit vielleicht, ja, oder durcheinander und verwirrt bist, vielleicht in irgendeiner Lehre, die du hier und da gehört hast. Ich habe eine gute Nachricht heute für dich. Wenn dich keiner von uns, die wir hier sind, verstehen, aber Jesus, der jammert um dich. Es trifft ihn sehr tief. Dieser Jesus möchte diesen, der erkennt diesen Zustand in uns. Und so erkennt so gut, dass es ihn im tiefsten Inneren so trifft, dass es ihn jammert. Das heißt, er ist besorgt um uns. Das hat mich auch sehr tief bewegt und gleichzeitig für mich eine Frage gestellt. Ich habe mir selbst die Frage gestellt. Mir gefragt, Alex, wann hast du das letzte Mal in deinem Leben um jemanden gejammert? Wann hat der Zustand der Menschen um dich herum zutiefst erschüttert? Sehen wir diese Nöte um uns herum? Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie euer Alltag ist, aber ich merke, und ich habe mir, das war fast eine Ausrede innerlich, ich habe gemerkt, dass mein Alltag von morgens früh bis abends so voll ist mit Dingen, dass ich das Gefühl habe, ich habe gar keine Zeit zum Jammern. Also im positiven Sinn. Um Menschen zu jammern. Das heißt, der Alltag ist so voll, dass ich nicht immer Menschen sehe, die in solchen Zuständen sind. Und so, lass uns heute auch vielleicht durch diesen Vers, auch diesen, das, was Jesus selber hier so erlebt, auch für uns vielleicht eine Frage, also etwas mitnehmen und uns fragen, sehe ich Menschen um mich herum, die jammern? Oder jammert es uns um Menschen, die in tiefsten Nöten sind und Problemen? Sehen wir das überhaupt noch? Sehen wir in unseren Familienmitgliedern, die das durchmachen? Sehe ich das bei meinen Kindern, die von der Schule kommen oder irgendwas sonst durchmachen? Kann ich das sehen an meinen Nachbarn, die da sind, dass sie in diesen Nöten sind? Meinen Arbeitskollegen? Oder sagen wir eher, hör auf zu jammern, ist gar nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Oder womöglich, wir drehen uns um. Menschen, die in tiefster Not sich befinden, die erzählen immer, ich merke, die Menschen um mich herum trauen sich, mich gar nicht anzusprechen. Ja? Die drehen sich immer weg. So. Ist so klar, wir wollen das nicht immer sehen. Auch bei uns in der Gemeinde manchmal nicht. Es fällt schwer, weil es kostet Zeit, es kostet Energie, sich mit Problemen der anderen zu beschäftigen. Ne? Aber lasst uns da uns herausfordern und uns auch dieses Gefühl, wie Jesus auch hatte, uns anzueignen, dass wir um Menschen um uns herum jammern. In dieser Stelle kommen wir zurück zu unserem Vers 36. Jammert es Jesus um eine besondere Sache. Denn, worum jammerte es ihm? Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. In diesem Fall hat es Jesus darum gejammert und hatte tiefes Mitgefühl darüber, dass keiner da war, der ihnen klar den Weg zeigt, ihr Lieben, das ist richtig, so müsst ihr handeln und das ist der Weg zum Vater. Das gab es nicht. Die Menschen hatten keinen Führer. Und Jesus erlebte das, was der Prophet Hesekiel in Hesekiel 34, Vers 1, vielleicht 6 Verse, dass uns einfach mal so ein Blick nochmal, wenn wir das mal lesen, dann merken wir, so ein bisschen Gefühl zu bekommen, wie es Jesus ging. Ja? Und wir lesen in Hesekiel 34, ab Vers 1, da spricht Gott. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage, und jetzt kommt, gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden, aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Und jetzt kommt der Hirte, der hier auch weiter beschrieben wird. Jetzt steht er da. Und die Hirten, die das machen sollten, die erkennen den eigentlichen Hirten nicht, von dem sie Beispiel nehmen können. Hirten, die die Schafe füttern sollten, die die Schwache stärken sollten, das Kranke zu heilen, sich darum zu kümmern, das Gebrochene zu verbinden, das Versprengte zusammenzutreiben und heimzuholen, das Verirrte zu suchen, das Kräftige zu erhalten. Das alles tun sie nicht. Ich dachte auch, wie schwer muss es Jesus gefallen sein. Ist doch kein Wunder, dass Jesus dann plötzlich ein tiefes Mitgefühl bekommt und ihm das so wehtut, das Ganze. Und er dann, vielleicht ist es auch parallel gewesen, dann plötzlich auch vielleicht darüber gesprochen hat, später sicherlich auf jeden Fall, dass er dann anknüpft und spricht, dass er eigentlich der gute Hirte ist. Kennen wir doch Johannes Evangelium und da können wir vielleicht so gerade im Anschluss von dieser Bibelstunde heute zu Hause sich mal Johannes 10 vornehmen und von Vers 11 bis 21 mal durchlesen. Und dann beschreibt Jesus sich selber als den guten Hirten und all die Eigenschaften, die der Prophet in Hesekiel dann beschreibt, werden in Jesus plötzlich wahr. Und er merkt, das wurde nicht erfüllt in den Hirten, in den Führern des Israels. Und das tat Jesus so weh, das erschütterte ihm zutiefst. Und ja, lasst uns selber wirklich lernen aus dem Erbarmen Jesu, dass wir das wirklich auch mal lernen und dass uns das auch darum irgendwo auch innerlich tief bewegt und dass wir auch darum ringen. Und daraufhin spricht Jesus jetzt die Worte und richtet sich an den Jüngern jetzt. Und jetzt sagt er ihnen Folgendes. Und da sprach er zu seinen Jüngern und sagt, die Ernte ist aber groß, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Was meint Jesus in Bezug auf die Ernte? Wer ist hier die Ernte? Ja, welche Menschen? Wenn wir so überlegen, wann benutzt die Bibel das Wort Ernte? Der Begriff Ernte hat häufig doppelte Bedeutung in der Bibel. Es wird mal negativ beleuchtet. In welcher Hinsicht wird das mal negativ bedeutet? beleuchtet, meine ich. Wann wird das als Warnung ausgesprochen? Okay, was du siehst, das wirst du ernten, ja, aber, wie sagte jemand schon? Ja, wenn es um das Gericht geht, ja, da ist es eher negativ, sagt er, es wird eine Zeit der Ernte kommen, ja, und da wird geerntet und da musst du auch Rechenschaft abgeben und so weiter, ja. Und dann gibt es einige Stellen, auch in Matthäus gibt es auch, in Matthäus 13 vor allen Dingen, da haben wir einige Stellen, wo gerade der Begriff Ernte benutzt wird, aber im Zusammenhang des Gerichts, ja. Und hier ist die Ernte gemeint eigentlich eher im positiven Sinn, ja, dass es ein Ertrag im positiven Sinne ist, ja. Und ich dachte, okay, warum ist es hier im positiven Sinn? Es ist richtig Menschen gemeint, aber welche Menschen? Und ich glaube, das ist an dieser Stelle, glaube ich, entscheidend. Menschen, die noch nicht gerettet sind, aber auch die suchend auch sind. Das ist es ja. Es sind verirrte Menschen. Das heißt, wer ist reif zu ernten? Die suchen nach der Wahrheit. Und er hat es gesehen, die wollen heil werden, die wollen gesund werden, weil Jesus hat ja mehr gesehen, als wir Menschen hier sehen. Er konnte ja in die Herzen der Menschen sehen. Und er wusste doch, sie schmachten danach. Innerlich wollen sie endlich Befreiung haben. Sie warten endlich, dass ihnen der Weg zur Wahrheit gezeigt wird. Und das sieht Jesus. Und er guckte sich ja diese Menschen an, weil er unterwegs war. Und er sah diese allen Menschen und merkte, Mensch, da ist alles reif. Da ist reif. Das wird Zeit, dass jemand kommt und ihnen den Weg zum Vater zeigt. Denn Jesus, und das ist das Schöne, an der Stelle, er konnte das nicht allein. Warum nicht? Jesus war ein Mensch an der Stelle. Jesus war ja in Menschgestalt. Wenn Jesus jetzt in Kapernaum war, dann konnte er nicht in Jerusalem sein. Das ging nicht. Versteht ihr? Das war nicht möglich. Ja? So, und das sah er auch. Und er merkt, es wollen mehr Leute, das schmachten so viele. Ja? Die Ernte ist reif. Es wird Zeit, dass ausgegangen wird, dass ausgestreut wird, dass Menschen rausgehen. Und das ist das Schöne. Nicht Engeln rausgehen, sondern Menschen rausgehen, die Gott beruft und diese frohe Botschaft an diese Suchende bringen. Das war da sein großes Anliegen an dieser Stelle, als er das gesehen hat. Und seine Bitte war jetzt an dieser Stelle, ja, die Ernte ist groß, aber weniger sind diejenigen, die rausgehen und das predigen. Und an dieser Stelle, wahrscheinlich, wo man sagen kann, das hat man Gefühl beim Lesen, war Jesus der allein, der das gemacht hat. Sicherlich Einzelne, die vielleicht schon geheilt wurden, die gingen rum und erzählten von Jesus und sagten, geht mal hin. Ne? Aber von den geistlichen Führern war ja kaum jemand da, der das erkannt hatte und das auch verkündigt hatte. Solche Nikodemus gab es ja noch nicht. Und wenn mal so ein Nikodemus war, dann waren das ja meistens diejenigen, die irgendwo, ne, im Verborgenen, die haben sich ja noch gar nicht getraut, das zu verkündigen, ne? Weil sie wussten, das wird Folgen haben. Und an dieser Stelle ist so der Wunsch Jesu im letzten Vers 38, weil die Ernte reif ist, Menschen, die suchend sind, die nach Erlösung schreien, so viele sind, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Interessant an dieser Stelle, er betet hier nicht darum, dass sie gerettet werden. Ja? Ja? Er sagt nicht, dass sie das Evangelium, ne, so, ne, wie wir das häufig auch so beten, ganz schnell, ja, dass sie gerettet werden, dass sie sich bekehren und so. Aber das Anliegen Jesu hier an dieser Stelle ist, dass Gott Menschen beruft. Hier geht es nicht um Theorie, hier geht es darum, dass Menschen, die von Gott berufen werden, sich endlich aufmachen, rausgehen, so wie er das gemacht hat. Wir lesen, und Jesus ging was? Oder Jesus hat sich hingesetzt und die Leute kamen nur zu ihm. Das gab es auch mal, aber eher die Ausnahme. Sondern wir lesen hier, was 35, Jesus ging ringsumher. Er ging raus. Ich sagte schon, ich meine, kann man das Lied ja schön lassen. Es ist schön, dass wir das auch mal singen. Ne? Ich liebe, Herr, dein Haus. Auf jeden Fall. Das ist so schön und gemütlich hier. ja, wenn wir zusammen sind, hat auch seine Berechtigung. Aber das Ziel Jesu und das Gebet Jesu hier und ein Wunsch an uns, die wir hier sind, darum zu beten, dass Gott Menschen beruft, dass sie was machen? Dass sie dieses Gebäude mal verlassen. Dass sie rausgehen. Da, wo Menschen da sind, die reif sind, dass die geerntet werden. Dass dort Menschen, die suchen sind, das Evangelium hören. Das heißt, dass wir rausgehen, in unsere Familien das rausbringen, in unsere Verwandtschaften, in unsere Nachbarschaften, in unseren Kollegen und darüber hinaus, dass wir bereit sind, rauszugehen. Und darum sollen wir bitten. Und das ist an dieser Stelle soll uns auch, ja, auch ermutigen. Ja? Betet darum, dass Arbeiter in seine Ernte gesandt werden. Ja? Jesus sagt an dieser Stelle auch nicht, dass alle rausgehen. Das sagt der Text hier nicht. Sondern, dass wir auch damals, er sagt das ja zu seinen Jüngern, betet darum, dass Leute rausgehen. Ja? Dass Gott Menschen beruft, denen das ans Herz legt. Und das zu beten, kann, sage ich mal, gefährlich werden. Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Betet darum, dass der Herr Arbeiter sende. Und dann lesen wir Kapitel 10. Vielleicht haben sie auch darüber gebetet zusammen. Und dann kommt Kapitel 10, was geschehen ist. Das, was wie der Herr vielleicht an dieser Stelle auch dieses Gebet erhört hat, was da geschehen ist und wen er da berufen hat, wer da rausgehen sollte. Ja, das ist so der Abschluss des Kapitel 9 an dieser Stelle. Und ich denke, wir können einiges für uns auch heute wieder mitnehmen. Erstens, gerade wir waren heute in einer Gebetsstunde und wir treffen uns ja am Mittwoch immer wieder morgens und auch abends zum Gebet. Das ist eins der Anliegen, die Jesus uns hinterlassen hat. Und ich glaube, eins, wo er so deutlich sagt, er sagt, bittet, bittet darum. Ja? Und lasst uns als Gemeinde nicht müde werden, das immer wieder auszusprechen, vielleicht zu unserem regelmäßigen Anliegen werden, dass wir darum bitten, dass der Herr Arbeiter aussende in die Ernte, weil die Ernte ist groß. Sie war damals groß und sie ist heute auch groß. Und ich merke, wenn ich mich darauf einlasse, so das Beispiel heute hat mich nochmal so in der Vorbereitung, muss ich sagen, schon sehr bewegt. Als ich dann so stand in dieser Familie und ich merke, wie Gott das vorbereitet hat. Die Ernte ist groß. Das ist die ganze, ich saß mit der halben Familie da und ich merke, die sind alle suchend. Und da kommt eine Frage zu mir, die sich darauf auch gar nicht vorbereitet. Und dann, ich dachte, die haben nichts mit dem Glauben zu tun, hatten auch nichts. Und dann die mich fragen, sag mal Alex, haben solche Krankheiten ein Zeichen in unserem Leben? Und er sagt, kann Gott dadurch sprechen? Ich sage, was für eine Vorlage fürs Zeugnis geben, oder? Was für eine Vorlage zu Evangelium? Und dann fragen die mich, und dann selbst, ich sagte das noch nicht mal, dann sagen die mir, ist das vielleicht eine zweite Chance in unserem Leben? Das müsst ihr mir überlegen. Menschen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Ja? So, das dachte ich, Herr, das ist reife Ernte. Das ist reife Ernte. Und dafür gibt es genug. Gib mir offene Augen, diese Ernte zu sehen, rauszugehen und von dir zu erzählen. Möge Gott jedem Einzelnen von uns dabei segnen. Amen. Lass mich ein Abschlussgebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen jetzt auch für diese Zeit der Bibelbetrachtung. Danken dir für dein teures Wort. Danke, dass es so voll ist an Wahrheiten und so in unser Leben hineinspricht. Und vor allen Dingen danke, dass wir auch dein Vaterherz heute auch gesehen haben, wie sehr es dir daran liegt, Herr, dass wir Menschen die frohe Botschaft des Evangeliums hören, Jesus von dir hören und das ewige Leben bekommen. Herr, hilf du uns, wirklich diese Augen von dir zu bekommen, Herr. Lass uns anfangen, Mitgefühl, tiefes Mitgefühl zu bekommen für Menschen um uns herum. Vergib da, wo ich das selber nicht mehr tue, wo mein Alltag so voll ist, dass ich noch nicht mal Zeit habe, um Menschen zu jammern, und wollen dich bitten, Herr, dass du mir persönlich uns allen ja diese Sicht schenkst. Und wir wollen, Herr, ganz bewusst heute auch wieder gemeinsam bitten, sende Arbeiter in deinen Weinberg, Herr, denn die Ernte ist reif auch heute. Lass uns Menschen in unserer Umgebung erkennen, die, Herr, reif für die Ernte sind, und wir wollen ihnen das Evangelium bringen mit voller Freude und Gewissheit. segne du uns dabei und entlass uns jetzt in deinen Frieden. Amen. Dem Herrn befohlen. Im Segen des Herrn gehen wir auseinander.